Herzlich willkommen noch einmal hier von diesem Platz aus. Schön, dass wir die Möglichkeit haben, zusammen zu sein und hier auf Gottes Wort zu hören und gemeinsam auch dann das Abendmahl zu feiern. Schön, dass das immer noch so möglich ist und gehen kann. Und ich möchte euch heute einen Bibeltext nennen oder vorlesen, wo ihr vielleicht sagt, von Anfang an, was hat denn das mit dem Abendmahl zu tun? Aber vielleicht gelingt's, da auch ein Stück zu verstehen und einfach mal neu zu sehen und neu zu bedenken. Der Glaube macht's. So dachte ich, vielleicht könnte man als Überschrift über diesen Tag oder über diesen Vormittag jetzt setzen diese Worte, der Glaube macht's. Wir werden einen Bibeltext lesen und werden uns gedanklich hineinversetzen in die Zeit Jesu, als er in Galiläa gewesen ist, dort in diesem Bergland. Aus dieser Zeit wird uns berichtet, dass er unterwegs war, viele Menschen ihm gefolgt sind und er sie unterrichtet hat und belehrt hat. Ein ganz Teil dieser Reden, ein ganzer Block ist zusammengefasst unter dem Begriff die Bergpredigt. Und dass ihr mal wisst, wo wir uns also ungefähr befinden im zeitlichen Ablauf in der Bibel. Dort auf diesem Berg in Galiläa, in diesem Bergland, da spricht unser Herr Jesus zu einer ganzen Gruppe von Menschen, die da versammelt sind, und erzählt ihnen oder berichtet ihnen, erklärt ihnen viele Dinge, die sie vielleicht schon gewusst haben, aber mal ganz neu wieder ins Bewusstsein gerufen bekommen. Er spricht davon, wie man sich verhält, was gut ist, was weniger gut ist. Oftmals sehr kontrovers, wo wir denken, das hätte ich nie gedacht, dass aus diesem Verhalten jene Folgen entstehen. Er erzählt ihnen von Werten, die wichtig sind, was entscheidend ist, was bedeutungsvoll ist im Miteinanderleben. Er erzählt ihnen auch, was der Sinn eigentlich des Lebens ist, warum sie da sind, warum wir heute hier leben dürfen, warum wir heute Vormittag diese Zeit hier haben, was das bedeuten soll. Und diese ganzen Überlegungen, diese ganzen Worte, die fasst er dann am Ende zusammen, zumindest stehen sie am Ende dieses Berichtes von der Bergpredigt in wenigen Worten, in denen er etwas über das Fundament des Lebens sagt. Und zwar dort die Zuhörer fragt, was ist euer Fundament, beziehungsweise auf was könnt ihr euch verlassen, was wäre denn ein Fundament für euch, ein tragfähiges Fundament. Und da sagt er ganz zum Schluss, wenn ihr also nun meine Worte hört und sie tut, dann seid ihr sowas, oder vergleiche ich euch mit einem klugen Bauherrn. Einer, der ein Haus bauen will und ein ganz tolles Fundament macht. Ein Fundament auf einem Felsen gründet und dort sein Haus, sein Lebenshaus aufbaut. Und dann sagt er, ja, dann kommt der Regen und dann kommt Sturm. Und welche verheerenden Wirkungen Regen und Sturm haben, das sehen wir gerade in den Medien und hören wir und wird uns zugetragen. Sagt er, aber dieses Haus auf diesem Fundament, auf meinen Worten, das wird stehen bleiben. Das wird Bestand haben in den ganzen Stürmen des Alltages, wo es ja nun wirklich genug gibt. Wer meine Worte hört und sie tut. Damit ist eigentlich alles gesagt und ich könnte mich wieder hinsetzen und ihr könnt überlegen, was das für euch bedeutet und was ihr da jetzt eigentlich hören solltet und hören könntet. Die Frage ist natürlich, was höre ich denn, wer meine Worte hört? Man kann ja ganz Verschiedenes hören und ganz verschiedene Betonungen auf bestimmte Dinge legen. Und darum wollen wir uns einen Bibeltext heute lesen aus dem Matthäusevangelium. Matthäusevangelium aus dem Kapitel 8. Dieses Kapitel 8 schließt sich also unmittelbar an das Geschehen, an die Erzählungen der Bergpredigt an. Und wir lesen uns dort im Kapitel 8 ab Vers 5 ein paar Verse. Als er, also Jesus Christus, nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht, und zu einem anderen: Komm, und er kommt, und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, also den Leuten, die mit ihm auf dem Berg gewesen sind und damit runtergelaufen sind: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und von Westen kommen, und im Lukas-Evangelium steht noch dazu, vom Norden und vom Süden, und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Bis hierher. Ein Ausschnitt aus einer Begebenheit dort in Kapernaum. Da Jesus kommt also vom Berg herunter, hat geredet, ist vielleicht müde auch und ja abgespannt und sagt: Jetzt will ich mal nach Hause gehen. Kapernaum hat er ja gewohnt. Wir wissen, dass er dort umgezogen ist von Nazareth nach Kapernaum und freut sich jetzt vielleicht darauf, endlich mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und da kommt er hinein in diese Stadt, in diesen Ort, eine Kleinstadt, und dort trifft er auf Menschen, die auf ihn warten. Das sind Leute, die nicht nur ihn vorbeilaufen sehen, sondern direkt auf ihn warten. Und wir haben zwei Berichte über diese Gelegenheit, oder diese Begebenheit, einmal hier im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und die beiden passen gut zusammen. Da kommt ein Hauptmann, also ein Offizier, zu ihm. Lukas schreibt, er hat Leute gesandt. Das ist im jüdischen Denken ziemlich gleich, der Bote und der Herr. Das wird relativ oft als Einheit gesehen. Also daran müsst ihr euch also jetzt nicht irgendwo stoßen, dass diese zwei Begriffe geschrieben sind, weil es um die Sache geht. Da kommt jemand zu unserem Herrn und sagt: Du, wie auch immer, ich habe eine Notsituation. Ein Mann, der kein Jude gewesen ist. Er wird uns als Hauptmann bezeichnet, benannt. Könnte sein, es war ein Angehöriger der römischen Armee. Es könnte sein, es war ein Angehöriger von der herodianischen Armee. Ist nicht genau sicher. Aber auf alle Fälle, er war kein Jude. Das ist also ganz eindeutig. Einer, der mit dem jüdischen Volk eigentlich nichts zu tun hatte von der ganzen Geschichte her und auch von dem Empfinden her, war er eigentlich ein Stück ausgegrenzt. Aber die Ältesten, wenn wir es im Lukas 7 lesen, die reden sehr gut von ihm. Die loben ihn. Die sagen: Das ist einer, der interessiert sich für unser Volk. Der hat uns sogar eine Synagoge gebaut. Was das bedeutet hat, das weiß ich nicht, ob er Arbeiter geschickt hat, ob er Geld gegeben hat. Aber er hat etwas getan für die Juden und das fanden sie sehr schön und sagten: Herr, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Sein Knecht ist krank, hat große Schmerzen. Sehr unüblich eigentlich für die damalige Zeit. Ein Knecht, ein Sklave war nichts wert. Wenn er krank war, war er halt krank. Und wenn er gestorben ist, dann kam halt ein Neuer und ein Nächster an diesen Platz. So ist also diese Situation. Und nun ist es sehr erstaunlich, dass der Herr Jesus, nachdem sie ihn also angesprochen haben, auf das Gespräch eingeht. Er bleibt also stehen. Geht nicht einfach nur vorbei und sagt, na gut, kommt morgen mal wieder, sondern er bleibt stehen und hört sich das an. Und da habe ich gedacht, beim Lesen dieses Textes, ja, warum ist er denn stehen geblieben? War dieser Hauptmann, weil die Ältesten der Judenschaft gekommen sind, war das so eine Autorität? War das so was Besonderes? Ist er stehen geblieben, weil es ein Geldgeber war, der spendet, der unterstützt? War es einer, der ja einfach so deutlich gemacht hat, jawohl, und ich liebe das Volk der Juden und ich möchte sie eigentlich gar nicht bekriegen, auch als fremder Soldat nicht. Ich möchte bei ihnen gern unterstützend tätig sein. Ich glaube nicht, dass es so ist. So würden wir denken. Das würden ja unser erster Eindruck, dass der ist. Das ist was Besonderes. Den müssen wir hofieren, damit er uns weiterhin gut gesonnen ist. Als er nämlich vom Berg heruntergeht, unser Herr, das habe ich euch nicht mit vorgelesen, da steht ein paar Verse vorher, da kommt ein Aussätziger zu ihm, beim Runterlaufen, kommt einfach auf ihn zu und sagt, Herr, bitte hilf mir. Und das ist eigentlich ein Unding gewesen, dass ein Aussätziger auf die Leute zugeht. Die mussten normalerweise, das wissen wir oft von manchen Berichten schon, die mussten Abstand halten, die mussten Distanz halten, die durften nicht rankommen, die waren unrein, kultisch unrein, und hatten eigentlich gar keine Stellung, waren verachtet. Und auf diesen Mann geht Jesus schon zu. Er rührt ihn an und heilt ihn. Und da merken wir etwas. Er schaut nicht auf die Stellung. Er schaut nicht auf die Person. Er schaut nicht auf den Wert dieses Menschen, denn der Aussätziger war in der jüdischen Gesellschaft im Prinzip nichts mehr wert. Das war unheilbare Krankheit, zum Tode verurteilt. Der hat bloß noch ein paar Tage, Wochen, Monate zu leben gehabt. Er war also ganz abgeschoben. Und da erinnern wir uns an das Wort Jesus, der gesagt hat, jeder darf kommen. Jeder kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und da sagt er nicht, ihr müsst erst dies und das und jenes getan haben, sondern kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, so geht das weiter. Eine Einladung ohne Vorbedingung. Ohne, dass irgendwelche Voraussetzungen erfüllt sein werden oder müssen. Denn der Paulus hat es so formuliert, Gott will, dass alle gerettet werden. Dass alle gerettet werden. Nicht nur die auf dem Goetheplatz und nicht nur damals die Juden und nicht nur die, die viel Geld geben und nicht nur die irgendwo aktiv sind und irgendwelche guten Taten tun. Er möchte, dass jeder gerettet wird. Ohne Voraussetzungen darf jeder kommen. Diese umfassende Rettung der Menschen ist hier an dieser Bibelstelle noch nicht sichtbar für die Menschen. Die haben das noch nicht begriffen. Sie haben nur die Krankheit gesehen. Dass er aber gemeint hat mit diesen Worten, mühselig und beladen, ich will euch befreien aus der Macht der Finsternis, aus der Macht des Teufels, das haben sie damals noch nicht so geschnallt. Das ist erst dann nach der Auferstehung deutlich geworden, nach Kreuzigung und Auferstehung. Aber dass er über Krankheiten gebieten konnte, das hat man damals schon begriffen, das hat man erlebt und deshalb sind sie auch mutig gewesen und haben ihn angesprochen, hier in dieser ganz konkreten Situation. Und was sagt unser Herr? Wir haben es gelesen. Jesus spricht zu ihm, ich will kommen. Ich will. Gar keine Frage. Jesus Christus sagt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich will, ich werde kommen. Und nun ist uns ein ganz interessanter Wortwechsel beschrieben in dieser Begebenheit. Nicht, dass der Hauptmann jetzt gesagt hat, na, ist ja wunderbar und schön und geradeaus, zweimal rechts und an der linken Türe, da klopfst du bitte an und da wohnen wir. Sondern er sagt halt, nein, ich bin es eigentlich nicht würdig, dass du zu mir kommst. Und da habe ich gestaunt, einer, der so viel für die Juden getan hat, den man so gelobt hat in der Ältestenschaft, der sagt, ich bin es nicht würdig. bin es nicht wert, dass du unter mein Dach trittst, dass du bei mir reinkommst. Der Hauptmann spricht sehr deutlich die unterschiedlichen Autoritäten an. An seinem Beispiel, das haben wir gelesen, macht er deutlich, ich bin Offizier und ich sage, und es wird gemacht. Da wird nicht diskutiert, da wird nicht hin und her überlegt. Was ich sage, wird gemacht und wehe, es wird nicht getan. Und das ist sehr interessant. Er hat das Bild von Jesus. Jesus Christus hat Macht. Das war ihm deutlich. Und er sagte, du hast doch Macht. Und wenn du was sagst, dann geschieht es. Da gibt's doch gar keine Diskussion. Und da musst du nicht erst zu mir und nach Hause kommen. Und da musst du nicht erst noch irgendwelche Dinge tun, irgendwelche Handlungen, irgendwelche Beschreibungen, Äußerlichkeiten, die uns vielleicht wichtig sind und auffallen. Interessant ist, dass er nicht sagt, du darfst nicht in mein Haus kommen, weil ich kein Jude bin. Das hat es damals auch gegeben. Wissen wir aus der Bibelstunde von Petrus, der zu dem Cornelius ging und gesagt hat, ist eigentlich ein No-Go, dass ein Jude in ein Haus eines Heiden geht. Das war unserem Herrn nicht das Problem. Er hat gesagt, ich will kommen, ich will gehen. Er ist bereit zu gehen. Und oftmals sind wir es, die wir dann Grenzen aufbauen, Mauern aufbauen und sagen, das geht gar nicht. Und was sollen die Leute denn denken, wenn ich mich jetzt zu Jesus Christus bekenne und das deutlich mache, dass ich an ihn glaube? Wenn die sehen, da kommt zu mir reingelaufen in mein Haus, vielleicht schmeißen sie mir dann Eier ins Fenster oder Ähnliches. Das hat er nicht gehabt, diese Sorge. Aber er sagte, ich denke und glaube an deine Macht, an deine Größe, die du hast. An die Macht der Worte. Das hat Jesus Christus gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der gleicht diesem Bauherrn, der ein gutes Fundament für sein Haus baut. Wir sind eigentlich so geprägt, dass wir immer irgendwas brauchen, einen Vertrag brauchen. Dass wir, in der Zeitung sieht man es oft, da werden Urkunden übergeben und da wird fotografiert und da wird ein Denkmal aufgerichtet und dann wird ein Foto gemacht, ein Erinnerungsfoto. Alles solche Erfahrungen, die uns prägen. Als ich in Wendezeit meinen Beruf gewechselt habe, meine Arbeitsstelle gewechselt habe, da habe ich das erlebt. Das war ein relativ junges Unternehmen aus den alten Bundesländern. Und der Chef sagte, ja, kommst du einfach und fängst an und Montag geht's los und dann arbeiten wir. Ja, und nun ein Arbeitsvertrag und sowas. Ja, wozu? Mit Handschlag machen wir das. Das war, habe ich damals gestaunt, das war hier recht unüblich. Aber er kannte das noch so. Mein Wort zählt. Später wurde dann alles auf Papier geschrieben und unterschrieben und gestempelt. Aber diese Denkweise, dass man auf Handschlag vertraut, das war mir damals neu. Aber so ist es also auch hier bei dem Hauptmann gewesen und der im Gespräch mit Jesus gewesen ist. Ich will das nicht abwerten, dass wir solche Erfahrungen brauchen und solche Erlebnisse brauchen. In der Bibel sind sie uns auch beschrieben, dass oftmals Worte Gottes mit Handlungen verknüpft sind, einfach weil wir Menschen sind, die schnell vergessen und auch mal ein bisschen was Handfestes brauchen, haben sie ja vor uns auf dem Tisch stehen. Das ist zum Beispiel so ein Symbol, was uns immer wieder an Handlungen, an Taten Jesu erinnert. So, dieser Glaube aber ist nicht selbstverständlich. Und das ist praktisch dieser Vers, an den ich nochmal besonders erinnern möchte. In dieser ganzen Wundergeschichte, um die es hier geht. Der Knecht ist krank und ist aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er liegt irgendwo im Bett, keine Ahnung, Einzelzimmer, wie der Aussätzige auch, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und genauso ist auch unsere Situation gewesen. Wir sind ausgeschlossen gewesen als Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott. Wir waren davon getrennt, wenn wir das so bezeichnen wollen, krank. Wir waren auch krank und konnten nicht dabei sein. Wir waren isoliert und haben jetzt diese Möglichkeit, irgendwie Gemeinschaft zu finden. Im Alten Testament finden wir immer wieder diesen Hinweis, dass Bewahrungen, Segnungen dem Volk Gottes zugesprochen sind. Nur dem Volk Gottes zugesprochen sind. Und hier erleben wir, dass diese Grenzen des Gottesvolkes geöffnet werden. Dass diese Mauern um das Volk Gottes herum geöffnet werden für uns Menschen auch. Ich sage euch aber, sagt unser Herr, dass viele von Osten, also viele, ne? Dann nicht bloß Einzelne, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Wenn wir im Alten Testament nachlesen, finden wir bei allen drei Namen immer den Zusatz, und in dir werden gesegnet werden, entweder alle Geschlechter der Erde, alle Nationen der Erde. Aus dieser Linie heraus, aus dieser Segenslinie heraus, werden auch wir beschenkt und gesegnet. Jesus Christus entstammt ja dieser Linie und kann praktisch das so sagen. Für das, was für die Juden damals noch Zukunft war, die konnten sich das nicht vorstellen, dass eben nicht Juden mit dabei sein werden in dieser Gemeinschaft, ist für uns heute Realität geworden durch das Geschehen zu Ostern, Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt. Wir dürfen das also so begreifen und dem auch vertrauen. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Nicht nur für die unsrigen und die eigenen, sondern für die der ganzen Welt ein Angebot, was also auch heute noch besteht und jedem gilt. Und jetzt die Frage jetzt, wenn wir diesen Vers jetzt lesen, hatte unser Herr Jesus Christus denn auch im Gedächtnis, als er mit seinen Jüngern an diesem Passahabend zusammen war und das Passa gefeiert hat, als er davon gesprochen hat, das ist der neue Bund, den wir jetzt beginnen. Ein Bund, in den auch die Nichtjuden mit eingeschlossen sind. Hatte Paulus dran gedacht, als er im ersten Korintherbrief der Gemeinde schreibt, wie man sich verhalten soll, was er überliefert bekommen hat vom Herrn, dass der Herr in der Nacht, in der er überliefert wurde, das Brot nahm, den Kelch nahm und gesagt hat, das ist für euch, das ist der neue Bund, nimmt auch darauf Bezug, auf diesen neuen Bund. Und denken wir daran, wenn wir das Abendmahl feiern, kommt uns der Gedanke überhaupt, dass eine solche Bibelstelle, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Zusammen sein mit den anderen, Gemeinschaft haben können mit den anderen. Ist uns dieser Gedanke auch manchmal im Bewusstsein, wenn wir hier so zusammen sind. Es ist ja interessant, darüber mal nachzudenken, als die Jünger das Abendmahl gefeiert haben, das Passahmahl, sie lagen zu Tisch. Und da habe ich mich mal belesen. Und da hat man gesagt, es ist nicht üblich gewesen, wenn man zu Hause gewesen ist, wenn man in der Familie gewesen ist, dann hat man normalerweise eine Decke gehabt, eine Matte, hat man gesessen und gegessen. So wie wir es kennen mit dem Tisch und den Stühlen, das war damals nicht so im Alltag üblich. Aber wenn eine Gesellschaft zusammen war, eine Festlichkeit gewesen ist, dann hat man Tische gestellt oder Polster gestellt und dann hat man um diese Tische herum Polster drapiert und dann lag man zu Tisch. Das war aber nur dann, wenn was Besonderes war, also eine besondere Gruppe, wie Jesus Christus mit seinen Jüngern, das war eine abgeschlossene Gruppe, die da zusammen lagen. Und wenn wir hier diese Worte so lesen, also es wurde unterschiedlich übersetzt, Luther sagt immer, sie sitzen zu Tisch in der Lutherbibel, ja, ich denke, an Worten müssen wir uns nicht festhalten. In der NEU steht drin, wir nehmen den Platz ein am Königs im Königsreich der Himmel. Wir nehmen unseren Platz ein, dass wir dort mit dabei sein können. Aber, und das, der Gedanke ist vielleicht auch nicht so ganz schlecht und kommt uns auch ein Stück entgegen, vielleicht in unserer Tradition, dass wir sagen, jawohl, da ist nicht die öffentliche Veranstaltung auf dem Marktplatz gemeint, sondern da ist die, will nicht sagen exklusive, das klingt ein bisschen negativ, dieses Wort. Aber das ist die interne Gemeinschaft gemeint mit unserem Herrn, wo man so eng beieinander liegt, wo man sogar ja recht nahe beieinander ist, also nicht groß auf Distanz. Dieser Gedanke, der hier in diesen Worten zum Ausdruck kommt, da dachte ich, das ist ein Gedanke, der uns auch mal wichtig sein könnte. Wenn wir, gehen wir mal zurück, nochmal zu dem Hauptmann, zu seinen Überlegungen. Er hatte nichts in der Hand, als er mit seiner Bitte zu unserem Herrn Jesus gekommen ist oder die Ältesten geschickt hat. Er war nicht Jude, er hatte nichts vorzuweisen, dass er die Synagoge mitgebaut hat, dass er gute Gedanken zu dem Volk Israel hatte, war aber nicht irgendwas, was leisten konnte, was vorführen konnte, was vorzeigen konnte. Aber er hat gesagt, ich bin ein Offizier, stehe unter Befehlsgewalt, ich habe Befehlsgewalt und ich glaube, dass du, Herr Jesus Christus, auch Befehlsgewalt hast, auch über die Mächte, bei ihm noch der Krankheit, des Todes auch, das hat man dann auch erlebt. Und ich vertraue deinem Wort. Herr, sage nur ein Wort, hat er ja gesagt. Dieses grenzenlose Vertrauen, da könnte ich euch jetzt fragen, was ist das entscheidende Wort, was unser Herr gesagt hat? Zudem, damals hat er gesagt, dein Knecht wird gesund, okay. Aber was ist das entscheidende Wort für uns, was unser Herr gesagt hat, auf was wir bauen können? Das waren seine letzten Worte, es ist vollbracht. Das waren die entscheidenden Worte. Sag nur ein Wort und es wird geschehen. Und an dieses Wort dürfen wir uns halten und erinnern. Uns geht es ja ähnlich. Was haben denn wir aufzuweisen unserem Herrn gegenüber? Ich denke, manches, was wir vielleicht aufzählen könnten, wird beim, wenn man genau hinguckt, wie eine Seifenblase irgendwo zerplatzen vielleicht. Manches hält sich vielleicht ein bisschen länger. Für manches sind andere vielleicht auch sehr dankbar, was wir getan haben. Aber es ist nichts dabei vermutlich, was uns diese Rettung bringen kann. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden als Sühnung für unsere Sünden. Im Matthäus-Evangelium ganz am Ende, da sagt er ja nochmal ein Wort zu uns, als er dort mit den Jüngern zusammen gewesen ist, als die Situation so klar war, was passiert denn nun? Da sagt er, das ist mein Blut im 26. Kapitel, im 28. Vers, das ist mein Blut, was für euch vergossen wird, zur Sühnung, zur Vergebung der Sünden. Der Knecht wurde gesund in jener Stunde. So geht dann die Geschichte weiter, was ich jetzt nicht gelesen habe. Und auch wir dürfen das so wissen. Es ist vollbracht, Sühnung geschehen für unsere Schuld, für unsere Sünde. Diesem Wort dürfen wir glauben, diesem Wort dürfen wir vertrauen und dürfen, wenn wir dann das Abendmahl feiern, daran denken, wir sind mit hineingenommen in diese heilsgeschichtlichen Gedanken von Adam, Isaak, Jakob bis in die Endzeit hinein. Im Reich der Himmel werden wir dann mit ihnen allen zu Tische liegen dürfen. Und das dürfen wir feiern und darüber freuen wir uns immer wieder, dass das möglich ist. Auch da dürfen wir das so wissen. Gottes Wort tritt ein und trifft ein. Und jetzt wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen. Auch ein Stück als Überleitung. Vielleicht das Lied unter der Nummer 230. Da heißt es, ich weiß, woran ich glaube. Dass wir das wirklich mit ganzem Herzen singen können. Und das wünsche ich uns. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Lied 230.